Bauernbrot, Frankenleib, Roggenkruste, bayerisches Hausbrot, Dinkelleiberl. Hallo, ich bin Birgit Magira und ich könnte jetzt hier die nächsten 10 Minuten ununterbrochen Brotsorten aufzählen, denn es gibt so viel gutes Brot in Deutschland und da sind wir ja auch so stolz drauf. Einerseits zu Recht, andererseits kaum ein Bäcker, eine Bäckerin schafft diese Qualität einfach so, nur mit traditionellen Zutaten. Erlaubt sind mittlerweile viele Mittelchen und Zusätze aus dem Labor. Über 200 Zusatzstoffe sind zugelassen. Emulgatoren, Feuchthaltemittel, Konservierungsstoffe und sogenannte technische Enzyme. Fast nichts davon muss auf dem Etikett stehen, weil es während des Backprozesses inaktiv wird, so die Begründung. Studien sagen aber das Gegenteil. Ist das alles wirklich so egal, wie die Industrie behauptet? Anna Küch ist der Frage nachgegangen und klar wurde, ein echtes Handwerk ist das Backen meistens nicht mehr. Die Bäcker sind abhängig von den Laboren.
Besuch auf der internationalen Bäckerausstellung der IBA in München. Hier trifft sich die Backbranche. Bäcker, Konditorinnen und Backmittelhersteller aus der ganzen Welt. An den Ständen gibt es die ganze Palette an Produkten, Mühlen, Teigkühlsysteme und jede Menge Zusatzstoffe. Zum Beispiel bei der Firma Sternenzym, Produktmanagerin Julia Yvonne Batzion.
Ja, also wir haben Enzyme hauptsächlich für Dauerbackwaren. Die werden eingesetzt in Waffeln, in Crackern, in Biscuits zum Beispiel. Die haben unterschiedliche Auswirkungen nachher im Endprodukt oder auch auf den Teig. Also wir unterstützen dabei, Waffeln knuspriger zu machen. Wir unterstützen dabei, dass Teig homogener auf den Waffelblättern zum Beispiel verteilt werden kann. Oder auch die Bräunung von Keksen können wir beeinflussen, dass man eine gleichmäßige Bräunung zum Beispiel hat, damit halt die Kunden am Ende ein gleichmäßiges Produkt auch an ihre Endkunden weitergeben kann.
Einen Stand daneben ist das Schwesterunternehmen Deutsche Back. Auch hier gibt es Backmittel. Sprecherin Dana Franksen zeigt auf eine Glasvitrine, hinter der kleine Kuchen stehen.
Das ist ein veganer Kugelhupf oder Poundcake im Englischen und den kann man als Brownie verarbeiten, den kann man hier zu Fruchtschnitte verarbeiten. Das ist ein 100%er, das heißt, man kriegt den kompletten Prämix bei uns, da ist schon alles drin. Der Kunde gibt nur noch Wasser und Öl dazu und wenn er möchte, packt er Früchte drauf und wenn nicht, dann lässt das. Ne?
Nicht nur vegane Kugelhupfs und Kekse sind voller Zusatzstoffe, auch die immer gleich aussehende Kaisersemmel, die Krapfen oder Brezen sind oft mit Mitteln aus dem Labor versetzt. Und das nicht nur bei den Industriebäckereien, sondern auch bei den kleinen Handwerksbetrieben, sagt Bäckermeisterin Anke Kähler.
Man kann Bäcker fragen, was hast du in deinen Produkten drin? Zum Teil wissen sie es selber nicht, weil sie haben irgendwie Backmittel drin, die Deklaration wird abgeheftet, kommt in irgendeinen Ordner. Man guckt da nicht so genau drauf. Das ist, glaube ich, keine böse Absicht, sondern es ist einfach so. Der Alltag für einen Bäcker ist dicht und es gibt wenige, die sagen, ich möchte aber genau wissen, was da drin ist und genau die Funktion wissen oder es genau steuern. Und das ist aber nicht die Mehrheit.
Anke Kähler hat den Verband Die Freien Bäcker gegründet. Die verzichten auf die meisten Zusatzstoffe. Sie fordert seit Jahren mehr Transparenz, denn der Verbraucher hat kaum eine Chance herauszufinden, was im Brot ist. Seit Jahrzehnten werden allerlei Hilfsmittel eingesetzt, Zucker als Nährstoff für die Hefe, Malz zum Bräunen oder auch Ascorbinsäure. Dabei handelt es sich um Vitamin C. Das sorgt für Stabilität und Haltbarkeit. Die meisten Mehle aus großen Mühlen sind damit versetzt, je nachdem, wie die Ernte ausfällt, sagt Monika Drax. Sie ist selbst Müllerin und mischt nichts hinzu.
Es wird eigentlich ganz oft die Ascorbinsäure verwendet. Da kann man halt natürlich, sage ich mal, eher schlechtere Weizensorten noch mal ein bisschen nach oben pushen, einfach im Volumen oder halt, sage ich mal, auch in der Teigstabilität. Weil das sollte das Mehl ja irgendwo immer gleich sein. Oft werden dann irgendwie Enzyme mit dazu gemischt, oft diese Alpha-Amylasen. Das hat halt den Vorteil, dass das Gebäck schön volumiger noch wird, kleinporiger, mehr Stand, genau.
Es gibt mittlerweile zahlreiche dieser sogenannten technischen Enzyme. Das sind Proteine, die im Labor hergestellt werden. Für die Backindustrie haben sie einen entscheidenden Vorteil. Die Stoffe müssen nicht deklariert werden. Sie gelten als Verarbeitungshilfsstoffe, die beim Backprozess inaktiv werden. Der Kunde weiß also oft gar nicht, dass der Bäcker diese Enzyme benutzt hat. Besuch in der Uni Hohenheim, nähe Stuttgart. Hier forschen die absoluten Experten auf dem Gebiet.
Es ist ein kleiner Bioreaktor. Sehr schön, das sind die kleinsten Waren. Ja, da machen wir gut Forschung drin. Da können Sie sehen, die sind parallel. So stellen wir auch Enzyme her, natürlich.
Lutz Fischer ist Professor am Lehrstuhl für Biotechnologie und Enzymwissenschaft. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den Proteinen und kann die Aufregung nicht verstehen. Jeder Mensch hat körpereigene Enzyme, also Eiweißstoffe, die biochemische Reaktionen steuern oder beschleunigen.
Es fängt an in unserem Mund. Wir haben in unserem Mund Enzyme. Die sind da. Und ohne die könnten wir gar nicht rankommen an die Energie, die wir brauchen zum Laufen, Denken, Leben. Ob jetzt dort ein Enzym, ein technisches Enzym, im Brot noch vorhanden ist, das kann den Mundpeptidasen und den vom Pankreas, ist denen das herzlich egal. Die finden ein Protein, zerlegen es und gut. Da ist ja kein Label dran, dass das jetzt im Brot eingesetzt wurde. Das hätte ja genauso gut woanders sein können. So what?
Die technischen Enzyme werden im Labor aus Pilzen, Bakterien und Hefen gewonnen. Das geht heutzutage per Gentechnik.
Das sind regelrechte Produktionsstätten. Das sind Fabriken eigentlich mit riesigen Bioreaktoren, in denen dann überwiegend Pilze oder Bakterien oder Hefen dazu gebracht werden, diese Enzyme in großen Mengen zu produzieren.
Da gibt es Amylasen, die spalten den Zucker und sorgen dafür, dass der Teig schneller geht. Sie halten die Kruste knusprig und weich zugleich. Xylanasen verleihen dem Teig Elastizität. Er bleibt nicht in den Maschinen kleben. Lipasen spalten wiederum pflanzliche Fette im Getreide. Die Enzyme sind hochwirksam. Pro Kilogramm Teig genügen wenige Milligramm Enzym. Bislang hieß es immer, dass die Enzyme durch den Backprozess inaktiv werden. 2020 konnte Fischer zusammen mit seinen Kollegen nachweisen, dass die technischen Enzyme auch nach dem Backprozess noch aktiv sind.
Also, weil man in der Wissenschaft ja systematisch vorgehen muss, haben wir uns Weißbrot vorgenommen. Und das unter definierten Bedingungen gebacken. Und das einmal mit und ohne Zusatz von technischen Enzymen. Und auch die technischen Enzyme, welche, haben wir variiert. Dann haben wir halt so zwischen 15-18% Aktivität wiedergefunden, die mal eingesetzt wurde.
Was bedeutet das, wenn die Enzyme noch aktiv sind? Ist das für den menschlichen Körper gefährlich? Dazu gibt es bislang keine Studien. Lutz Fischer findet die Sorge übertrieben.
Wenn da jetzt ein Enzym zugesetzt ist, was vielleicht noch aktiv ist und Sie essen das, es wird trotzdem zerlegt, kommt im Mund, kommt in Magen, in Dünndarm, es wird zerlegt. Ob das jetzt noch aktiv wäre im Sinne seiner einen Reaktion, die es macht oder nicht, ist unerheblich. Nein, es gibt keine anzunehmende Gefährdung durch die Aktivität eines im Lebensmittelbereich verwendeten Enzyms.
Die Recherchen zu dem Thema sind schwierig. Viele Anfragen laufen ins Leere. 2003 gab es eine Studie der Ruhr-Universität, dass jeder vierte Bäcker auf Enzymstäube allergisch reagiert, von Augenreizungen bis hin zum Asthma. Ganz so harmlos ist es offenbar nicht, sagt der Ernährungswissenschaftler und Lebensmitteltechnologe Stefan Lück. Er ist Bereichsleiter für Ernährungsbildung und Gemeinschaftsverpflegung am Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach.
Ja, es ist also durchaus so, bei Backprozess ist es ja so, man denkt immer, man stellt den Ofen auf 250 oder 200 Grad ein und denkt dann, wow, das ist ja eine hohe Temperatur, da geht alles platt, da geht alles kaputt, vor allen Dingen auch Proteine werden zerstört, aber dem ist ja nicht so, weil im Kern des Produktes, im Kern des Garproduktes, wie jetzt in dem Fall Brot, ist die Temperatur ja weitaus geringer. Also da liegen wir ja nur bei, ich sag jetzt mal 70, 80 Grad, je nachdem, was für eine Ware ich da im Ofen habe. Und da kann es durchaus sein, dass diese Enzyme immer noch, ja, nicht überleben, wäre der falsche Ausdruck, aber immer noch Bestand haben. Und wenn das der Fall ist, dann kann man daraus schlussfolgern, dass es hier und da bei irgendeinem gegebenenfalls zu einer Allergie kommen kann.
Zumindest sollten die Enzyme deklariert werden, damit der Verbraucher selbst entscheiden kann. Denn technische Enzyme kommen nicht nur in Brot vor, sondern in vielen verarbeiteten Lebensmitteln, in Käse, in Bier, in Fleisch.
Wir vermuten, wir wissen es nicht, aber wir vermuten, dass diese Lebensmittelallergien auch deswegen zunehmend in unserer Gesellschaft zu finden sind, weil wir auch immer mehr, unser Körper auch immer mehr mit Stoffen, in erster Linie Zusatzstoffe, aber vielleicht auch Hilfsstoffe, in Kontakt kommt, die er so nicht kennt. Und sich dagegen wappnet und dass solche Dinge dazu führen können, dass allergische Reaktionen entstehen. Also wir reden jetzt hier nicht von einer Lebensgefahr, sondern von möglichen Allergiereaktionen. Was ich persönlich viel wichtiger finde, ist einfach Transparenz zu schaffen. Ich finde es immer gut, dass Menschen wissen, was da passiert. Ich finde es gut, dass Menschen wissen, was in so einem Produkt drin ist, um sich dann selbst zu entscheiden.
Was das alles mit unserem Körper macht, ist unklar. Fakt ist, viele Bäcker nutzen, teils auch unwissentlich, Zusatzstoffe. Ob die gefährlich sind, ist bislang nicht untersucht. Zumindest in einem Punkt sind sich die Forscher einig. Technische Enzyme sollten deklariert werden. Biotechnologe Lutz Fischer von der Uni Hohenheim.
Deklarieren sollte man es sowieso. Egal, ob es aktiv ist oder nicht. Weil es ist doch notwendig, finde ich, dass wenn man ein Produkt verkauft, dass man sagt, was drin ist. Es ist ja per se nicht schlimm. Und auch gerade der Verbraucher, ich ziehe mich damit ein, wir sind ja Gewohnheitsmenschen. Und wenn wir das dann lesen und erstmal ein bisschen verwirrt sind und dann lesen wir es aber in einem halben Jahr wieder und in einem Jahr auch wieder und jetzt haben wir es dreimal gegessen und es schmeckt uns, es ist nichts passiert, ja, dann ist es okay.
Oder der Verbraucher entscheidet sich dann bewusst, nur noch Brot zu kaufen, das wirklich aus Mehl, Wasser und Salz hergestellt ist, ohne Zusatzstoffe. Kein leichtes Unterfangen.
Was ist alles drin im Brot? Viel, was außen nicht draufsteht. Das Schöne ist, wer selber daheim backt, muss sich zumindest nicht fragen, warum sieht mein Brot nicht so hübsch aus wie das gekaufte und warum hält es auch nicht so lange frisch? Die Antworten waren ja gerade zu hören. Wer noch mehr wissen will über Brot, Getreide, vor allem auch über diesen Trend Urgetreide und was da dran ist, in den Shownotes findet sich wie immer noch mehr zum Thema. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira und hoffentlich bis bald. Und bis dahin, gerne neugierig bleiben.